Anne läuft nach Finisterre. Das ist der Titel ihres Posters, mit dem sie uns auf ihre Reise genommen hat in der Jakobsweg-Community auf School. Annes Reise zeigt auf leise und kraftvolle Weise, was entstehen kann, wenn wir uns erlauben, einen Schritt aus dem Alltag herauszutreten. Weg von Terminen, Rollen und Erwartungen und hin zu den Fragen, die sonst kaum Raum bekommen. Auf dem Camino hat sie sich eingelassen auf die Stille, auf die Zweifel und auf dieses einfache Unterwegssein mit sich selbst. Wir sprechen über Tage, an denen der Körper müde war, über Pausen, die schwer fielen, über die Meseta, über Logroño und über magische Momente. Und über eine Einkehr im kleinen Kloster in Rabanal del Camino. Und über dieses leise Gefühl, dass man unterwegs nicht alleine ist, auch wenn man alleine geht. Und vielleicht ist das heute auch deine Frage. Wie viel trage ich gerade im Moment und wo darf ich langsamer werden? Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Anne. Anne läuft nach Finisterre. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Anne, du hast in der Community über deinen Jakobsweg sehr ausführlich berichtet, begleitet und uns mitgenommen. Was war für dich der erste Moment, in dem du entschieden hast, ich gehe den Camino?
Der erste Moment. Also die Idee habe ich ganz lange, eigentlich seitdem ich das Buch gelesen habe, also H.P. Kerkeling. Ich habe es, glaube ich, 4-mal gelesen und ich fand das faszinierend, was er beschrieben hat. Die Erfahrungen, die er machen konnte. Sowohl diese Frage, wer bin ich eigentlich, und die Suche nach der Begegnung mit Gott. Und ich dachte, oh, das will ich auch. Und dann habe ich lange Zeit mit mir getragen, und vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich dann einen Antrag auf ein Sabbathalbjahr eingereicht und gesagt, okay, ich warte nicht bis zur Rente, ich will das bald machen, und habe ein Sabbathalbjahr in der Schule beantragt, das kann man zum Glück machen, habe angespart und bin dann in die Planung gegangen. Da war ich zum Glück schon in der Community ganz gut unterwegs und habe da viel Planungshilfe gehabt. Und habe, glaube ich, vor einem halben Jahr dann die erste Herberge in Orison gebucht.
Ja. Du hast so schön beschrieben, dich vorgestellt, du bist nach 25 Jahren Familienarbeit und 10 Jahre Lehrerin, möchtest du nicht als Mama auf den Camino gehen und starten. Deine Anreise war nach Saint-Jean-Pied-de-Port, also auf der französischen Seite der Pyrenäen. Und dann der erste Tag, so wie du es gerade geschildert hast, bist du in Orison, war deine erste Übernachtung. Oder war das die zweite dann schon?
Also ich bin in Saint-Jean angekommen und habe 2 Nächte dort übernachtet, weil ich erst abends um 10:30 da war. Bin mit dem Zug gefahren, nicht geflogen. Und habe dann einen Tag dort verbracht, mich so ein bisschen akklimatisiert, mich angemeldet und bin dann am nächsten Tag los. Also Sonntag bin ich angereist und am Dienstag bin ich richtig auf den Jakobsweg Richtung Orison gestartet, die erste ganz, ganz steile Strecke.
Ja, da erinnere ich mich auch sehr gut. Wir waren ja dieses Jahr, ich glaube, 4 oder 5 Wochen vor dir unterwegs, so ungefähr, auf der Zeitreise. Du hast geschrieben, dass deine Ängste direkt am ersten Tag wie weggeblasen waren. Kannst du dich erinnern, was deine Anfangsängste verschwinden lassen haben?
Ich glaube, das Loslaufen. Also Ich hatte in der Zeit vorher mit der Vorbereitung so ein bisschen Probleme. Ich war krank im Sommer, ich konnte nicht so viel laufen gehen, wie ich dachte. Ich hatte mit der Schulter Probleme und konnte nicht so tragen, wie ich dachte. Das heißt, ich bin mit relativ wenig Vorbereitung gestartet, körperlicher Vorbereitung, und habe bis zum Tag, an dem ich los bin, wirklich gedacht, boah, was wird, wenn ich meinen Rucksack nicht tragen kann? Was wird, wenn ich den Berg nicht hochkomme? Und das Loslaufen hilft dann. Also die Ängste, dass der Körper das kann, haben mich lange begleitet. Die bin ich, glaube ich, erst relativ am Schluss losgeworden. Aber dieses, oh, vielleicht klappt es gar nicht, das war weg, sobald ich den ersten Schritt auf den Weg gesetzt habe und gemerkt habe, dass es funktioniert.
Das ist ja schon erstaunlich. Das heißt, am ersten Tag gleich die Ängste weggeblasen. Also so diese größte Angst, man schafft's nicht oder was passiert, wenn, war dann einfach weg.
Ja, es war einfach dieses Gefühl, so, ich bin jetzt auf dem Weg, und diese ganze Aufregung, Nervosität, die sich aufgebaut hat, das ist doch was, was ich gut kannte, die war dann weg. Ja, dann war ich unterwegs, dann bin ich im Moment, und dann bin ich ganz im Moment und habe nicht mehr so viel Gedanken darin, was sein könnte.
Orison war deine erste Herberge, die erste Übernachtung. Orison hat ja ein ganz tolles Ritual, kann man fast schon sagen. Man kommt an, ist so, was mache ich hier eigentlich? Und andere Pilger sind auch schon da und am Abend hat man gemeinsames Abendessen. Wie war für dich diese ersten Begegnungen auf dem Camino?
Das war sehr eindrücklich, weil man ja nach diesem gemeinsamen Abendessen diese Runde hat mit dem berühmten Teelöffel, Mikrofonteelöffel, der weitergegeben wird, in den auch wirklich jeder reinspricht, als wäre es ein Mikrofon, wo jeder und jede sich vorstellen, kurz sagen, wer sie sind, woher sie kommen und warum sie den Camino gehen. Und das sind so um die 40 Leute. Das ist eine sehr intensive Runde, weil man eben wie auf dem Camino oft sofort in die Themen einsteigt. Ja, warum laufe ich den Camino? Ich suche Gott. Ich bin gerade in Rente gegangen und will mich neu orientieren. Ich bin unterwegs, weil ich jemand verloren habe. Also diese ganz tiefgehenden Themen kommen sofort auf den Tisch und das schafft Verbindung. Man spricht ja dann auch noch länger miteinander. Man bleibt ja eine Weile sitzen. Und diese Menschen sind dann in den nächsten Tagen miteinander unterwegs. Für viele ist das eine Camino-Familie, die auch ein Stück weit bleibt, je nachdem, in welchem Tempo man unterwegs ist. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die waren wirklich bis nach Santiago mit Menschen unterwegs, die sie ins Horizont kennengelernt haben. War bei mir nicht so, aus verschiedenen Gründen. Aber zumindest bis kurz hinter Pamplona waren das Menschen, die ich immer wieder gesehen habe, die zu Freunden geworden sind. Also ja, dieses Gefühl von meine erste Camino-Familie, die beginnt in Horizont.
Ja. Und was hast du in den Löffel hineingesprochen? Was war deine Motivation, den Camino zu gehen?
Ich wollte wissen, wer ich bin. Ursprünglich einfach nur diese Frage, wer bin ich eigentlich? Und dann im Jahr, bevor ich den Camino gelaufen bin, hat sich bei mir Verschiedenes verändert. Ich habe so gemerkt, boah, ich habe keine Lust mehr auf dieses Mama-Kindererziehung, mich ständig kümmern Ding. Das ist vielleicht hormonell bedingt, was auch immer, eine Veränderung, die stattgefunden hat. Und dann passte das total gut, jetzt loszulaufen, um eben zu gucken, wer bin ich nach 25 Jahren Familienarbeit, nach kompletter Ausrichtung auf Kinder und eben meinen Job als Lehrerin, in dem man sich auch sehr auf andere Menschen ausrichtet und permanent gibt. Und da eine Zäsur zu machen und zu sagen, so, und jetzt bin ich mal nur mit mir selber unterwegs und schau mal, was da noch ist. Das war ja eine große Motivation, loszulaufen. Als zweites war sicher auch die Suche nach Gott dabei. Das ist was, was mich beschäftigt. Ich bin religiös erzogen worden und ja, ich bin Pastorstochter. Da muss man sich immer irgendwann selbst für den Glauben entscheiden. Man lebt da ja so, wächst da so hinein. Und diese Frage nach, was gibt es diese Begegnung? Ich habe es gehört von vielen auf dem Camino, ja, diese Begegnung hat es gegeben, hat mich auch beschäftigt. Also das waren die zwei Schwerpunkte.
Ja. Also auf der einen Seite das, was du erzählst, Menschen, die unterwegs sind, um sich selbst zu finden oder um zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich nach diesen Rollen? 25 Jahre, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sich der Alltag dann nochmal grundlegend verändert oder verändern kann. Das ist eine starke Motivation, gerade bei vielen Pilgern, die in so einer, ja, in einer Umbruchsphase des Lebens sind. Du hast uns dann mitgenommen auf deine Reise und schreibst auch gleich am zweiten Tag hattest du eine Begegnung mit einem brasilianischen Pilger, bei dem der Rucksack fast aus dem Rucksack gefallen ist und du ihm wieder den Schlafsack richtig festgemacht hast. Und er hat sich bei dir bedankt mit den Worten, du bist eine gute Mama.
Ja, ich habe sofort präsentiert gekriegt. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, du kümmerst dich so schön. Ich habe jemanden mit Blasenpflaster versorgt. Ich habe eben diesen Pilger seinen Rucksack festgesteckt und dachte, super, ich werde diese Rolle nicht los. Vielleicht kann ich sie nicht ablegen. Vielleicht ist es auch einfach Teil dessen, wer ich bin.
Ja.
Ich bin jemand, der sich kümmert.
Ja.
Genau, ja.
Ja, jemand, der sich kümmert und jemand, der die anderen auch mitnimmt. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie du uns alle mitgenommen hast. Wie war für dich das? Also wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du weißt, dass jeden Tag eigentlich Menschen, die deine Wanderung miterleben, mitlesen, mitfiebern, mit dabei sind und quasi auch nochmal so eine Art zweite Pilgerfamilie, die mit dir losgelaufen ist?
Ganz unterschiedlich. Bin losgezogen und ich habe am Anfang viel gepostet. Ich habe auch noch zu Hause eine Gruppe von Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen gehabt, auf einem Messenger-Dienst, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse euch ab und zu wissen, wie es mir geht. Aber nur ich kann schreiben, ihr könnt nicht antworten. Das heißt, da habe ich regelmäßig was reingeschrieben. Und dann habe ich halt die Pilgergruppe gehabt, wo ich aber Rückmeldung bekommen habe. Und das war eine ganz besondere Art des Austauschs, weil ich da zum einen reflektieren kann. Also mir hilft es immer, über das Schreiben für andere zu reflektieren, was bei mir gerade passiert. Und auch Rückmeldung bekommen habe, gerade als es zwischendurch nicht so gut lief, kam ganz viel Unterstützung oder, ah ja, daran erinnere ich mich auch. Das ging mir auch so, das war für mich ganz hilfreich. Insofern war dieser Austausch in der Community was sehr Wohltuendes. Und ich habe auch nicht jeden Tag gepostet, ich bin zwischendurch auch mal eine ganze Woche ohne Posts gelaufen. In der Meseta habe ich mich mal eine Weile abgemeldet und sonst hatte ich so einen Rhythmus von vielleicht alle 3 bis 4 Tage. So dass ich auch jetzt nicht jedes Mal nach dem Ankommen einziehen, Wäsche waschen und so weiter sofort ans Handy gegangen bin, um zu posten.
Ja, ich glaube, du hast eine gute Mischung gefunden zwischen auf der einen Seite teilen, was dich bewegt oder wie dein Alltag auf dem Camino ist und gleichzeitig auch die Balance gefunden, dir deinen eigenen Raum zu schaffen, auch unterwegs. Du hast dich mal eine komplette Woche quasi auch zurückgezogen, auf der Meseta anders gelaufen. Ich glaube, in Rabanal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch dort nochmal für dich eine ganz besondere Einkehrzeit dir genommen. Das ist ja ein großer Spagat, eine große Balance zwischen auf der einen Seite sich mitteilen und dann sich wieder zurückziehen. Wie war das für dich möglich? Also wie hast du diese Balance für dich hinbekommen, in dich zu spüren und auch dann zu sagen, jetzt mache ich eine Pause, auch eine Pause kommt in der Kommunikation und laufe dann weiter, wenn die Zeit wieder reif ist?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der erfordert, dass man spürt, in sich reinspürt. Das ist permanent auf dem Camino so. Also kommt sicherlich darauf an, wie man loslässt, was man möchte. Für mich war es total wichtig, meinen eigenen Camino zu gehen, weil es so ein Riesending war. Ich habe mir ein Sabbatjahr genommen, ich habe mich zu Hause für mehrere Monate abgemeldet, ich habe mich erst echt freigeschaufelt und das war zum allerersten Mal, dass ich so richtig rausgekommen bin. Und die Zeit wollte ich nutzen und wirklich alles rausholen für mich, was ich da rausholen kann. Und das ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich zum Beispiel meine erste Familie ziehen lassen musste, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht so schnell laufen, dass ich immer wieder Freunde loslassen musste, weil die Datum hatten, an dem sie irgendwo sein mussten und dann zwischendurch mal mit dem Bus weiterfahren mussten oder was auch immer. Und genauso mit dem Posten ist es ein Hineinspüren. Will ich mich heute mitteilen? Brauche ich jetzt Ruhe? Auf der Meseta wollte ich das, was so viele berichten, dass das so eine ganz spirituelle Zeit ist. Das wollte ich erfahren. Bei mir war es dann letztendlich ganz anders. Aber ich habe gedacht, ich melde mich jetzt mal ab und erlaube das mal, dieses sich zurückziehen. Lass das mal passieren. Und in Rabanal die Entscheidung, da ins Kloster zu gehen, die war auch vorher angelegt. Letztendlich eine Folge der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte eine Zeit, in der es mir nicht gut ging, in der ich mich sehr schwach gefühlt habe. Und dann habe ich irgendwann zwei schottische Ladies kennengelernt, die in Rabanal in der Herberge Hospitaleras gewesen waren und die sagten, boah, wenn wir uns so deine Geschichte anhören, überleg dir doch, ob du da nicht ein paar Tage Pause machst im Kloster, um dich zu sortieren. Und ich wollte, bevor ich aufs Cruz de Ferro hochgehe, ein paar Sachen für mich klarkriegen. Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich da Pause. Und so ist das eigentlich die ganze Zeit auf dem Camino. Wenn man diese Erfahrungen sucht und gut in sich reinspürt, dann wird man dafür ein Gefühl kriegen, was man braucht.
Ist dir das leicht gefallen, das in Anspruch zu nehmen? Also wenn du sagst, du machst ein Sabbatjahr, du bereitest dich darauf vor, diese Zeit für dich zu nutzen und hast es auch für dich sehr gut hinbekommen, zumindest so, wie man es von außen sehen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht immer so einfach ist. Also dass auch so dieses, kann man das sagen, dieses Gewissen oder die Prägung einen Streich spielen möchte. Kann ich das jetzt? Also kann ich meine Camino-Familie ziehen lassen oder soll ich nicht doch lieber eigentlich zu schnell mitlaufen oder soll ich mich nicht doch zu Hause stärker melden? Kann ich mich so stark zurückziehen? Wie bist du mit diesen Themen umgegangen?
Das ist eine innere Auseinandersetzung. Ja, große Herausforderung. Also ich tendiere dazu, gerne mit Menschen zusammen zu sein, mich an Menschen auch anzuhängen. Und diese Entscheidung, boah, ich verstehe mich so gut mit diesen Menschen, das sind Freunde geworden nach dieser kurzen Zeit, aber ich muss sie jetzt ziehen lassen, die musste gefällt werden. Ich musste das machen und habe dann überlegt, was will ich hier, weswegen bin ich hier? Ich will hier meinen Camino laufen, ich brauche die Zeit für mich. Und ich habe dann diese Entscheidung getroffen gegen meine Gewohnheiten. Aber das war ja auch der Sinn der Sache. Ich wollte ja ausbrechen aus dem, was ich sonst so mache. Und das gehört auch zum Camino dazu, dass man diese Dinge wahrnimmt, diese Prägungen. Das kommt ja so Stück für Stück auch zutage. Also beim Laufen ist mir ganz viel klar geworden irgendwann über meine Prägungen, meine Muster, meine Bedürfnisse, meine Schwächen, alles Mögliche. Und um das zuzulassen, muss man diese Entscheidung treffen, allein zu gehen, auch tagsüber ganz viel allein zu gehen und Menschen zu sagen, du, ist total nett mit dir, aber jetzt möchte ich alleine gehen. Und die andere Seite, dieses Gefühl zu Hause, sich loszueisen, auch das war ein Prozess. Ich glaube, nach 3 Wochen war ich so weit, dass ich loslassen konnte. Das war sehr viel am Anfang das Gefühl von noch Verantwortung tragen. mein Mann hat das erste Mal zu Hause wirklich voll die Verantwortung übernommen für so lange Zeit. Unsere Kinder sind noch nicht alle aus dem Haus. 3 von den 4 leben noch zu Hause. Die Mädels sind 16 und 18 und unser einer Sohn ist 23. Aber dadurch, dass er das Down-Syndrom hat, ist er anders. Müssen wir einfach 4 mehr noch betreuen. Und ist er natürlich auch anders an mich gebunden. Und da kam am Anfang alle paar Tage Sprachnachrichten. Mama, mir tut das weh, was kann ich machen? Und dann zu lernen, zu sagen, Papa ist zuständig. Ich bin in Spanien, ich kann nicht. Und irgendwann auch zu erkennen, ich will nicht mich darum kümmern. Das war ein Prozess. Aber nach 3 Wochen war ich soweit, da loszulassen. Und das war eine großartige Erfahrung. Ich habe meine Freiheit wirklich genossen und ich wusste, zu Hause läuft's. Die haben das wunderbar hingekriegt ohne mich, haben hier ihr eigenes System organisiert. Als ich zurückkomme, war das beeindruckend, zu sehen, wie gut es ohne mich lief. Aber es war auch unfassbar befreiend, diese Erfahrung zu machen. Ich kann jetzt einfach mal nur nach mir schauen und ich lasse zu Hause komplett los. Ich habe mich regelmäßig gemeldet natürlich. Wir haben regelmäßig telefoniert. Also mein Mann und ich, mit den Kindern weniger. Aber insgesamt so dieses Verantwortungsgefühl konnte ich gehen lassen.
Das ist ein großes Geschenk, das so erleben zu können und das tatsächlich auch so loslassen zu können.
Ja.
Ja, jetzt hat der Camino auch Tage der Einsamkeit, also Tage, an denen man sich auch tatsächlich einsam fühlt, manchmal sogar mitten unter Menschen. Was hat Einsamkeit mit dir gemacht? Gab es für dich Momente der Einsamkeit?
Eigentlich glaube ich nicht. Eigentlich nicht. Ich war natürlich zu einer Zeit unterwegs, in der immer Menschen um mich rum waren. Es war sehr voll. Ich habe diese unfassbare Erfahrung machen dürfen, nachdem ich losgelassen habe, auch die Kontrolle losgelassen habe, in einer ganz krassen Begegnung mit einer Engländerin irgendwo hinter Burgos auf einem Berg. Die sagte, weißt du was, halt doch mal die Hände auf und nimm, was du kriegst. Sei offen dafür. Du wirst versorgt. Und dann loszugehen und dieses Mantra, so auf Englisch, help me to receive, help me to receive, damit loszulaufen und dann diese Erfahrung zu machen, ja, ich werde versorgt. Ich krieg die menschliche Nähe, die ich brauche, im Sinne von, ich treffe immer Menschen, die sich mit mir unterhalten, wenn ich die letzten 5 Kilometer laufe und müde bin. Ich finde immer jemand, mit dem ich zu Abend essen kann. Mag es nicht alleine zu essen. Irgendwer war immer da. Ich kriege Impulse von Menschen im Gespräch, die ich brauche, um weiterzukommen. Ich finde ein Bett. Ich finde was zu essen. Also dieses Gefühl von, ja, ich werde versorgt und ich bekomme, was ich brauche. Das war beeindruckend. Und insofern Einsamkeit oder so ein Gefühl, alleingelassen zu sein, ist eigentlich nicht aufgekommen.
Ja, solche Begegnungen, wie du sie gerade beschrieben hast, die sind magisch auf dem Camino. Wenn du dir diese Begegnungen nochmal in Erinnerung rufst, was haben sie dir geschenkt? Also was für dich das größte Geschenk in diesen Begegnungen?
Verschiedenes. Also Impulse, die, wo ich hinterher gedacht habe, boah, wie kann dieser Mensch das wissen und mir genau das sagen, was ich jetzt brauche? In Logroño, Menschen, den ich vorher nicht kannte, dem ich ganz kurz gesprochen habe, der sagte, wie, du bist müde? Ja, dann mach eine Pause. Wenn du so müde bist, mach eine Pause. Daraufhin habe ich am Tag danach einfach mal 2 Nächte gebucht, mich ausgeruht. Oder jemand, der mir an einer sehr langen Strecke in einer Kirche plötzlich einen Energieort gezeigt hat. Stell dich da hin, bleib da 5 Minuten stehen. Wo ich dachte, hä, was ist das denn? Ein Spanier, mit dem ich mich kaum unterhalten konnte. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich da hingestellt, wie er das gesagt hat, genau seine Anweisungen befolgt und bin dann die letzten 5 Minuten praktisch geflogen. Also es waren wirklich seltsame Begegnungen. Einerseits das, also diese Impulse, die ich bekommen habe, und gleichzeitig ein Gefühl von aufgebaut werden. Also dieses Gefühl von, ich werde geschätzt von Menschen. Menschen sind Freunde geworden, haben mir bedeutet, dass sie gerne mit mir zusammen sind, dass sie meine Gesellschaft schätzen und dass ich mich als liebenswerten Menschen erleben durfte. Da habe ich ein Defizit aus meiner Geschichte heraus. Ich war als Kind nicht sonderlich beliebt in meinem Umfeld, und dieses Gefühl, auf dem Camino zu bekommen, da ein Stück weit Heilung zu erfahren, vielleicht ist es das, und mich als liebenswerten Menschen zu erleben, das war sehr, sehr intensiv. Das ist wahrscheinlich auch die größte Erfahrung auf dem Camino. Es gibt dieses Sprichwort, oder ich weiß nicht, was ich immer wieder gelesen habe: Der Camino nimmt dich komplett auseinander und setzt dich dann Stück für Stück wieder zusammen, baut dich wieder auf. Hm. Und das habe ich erfahren. War ganz unten, bin wirklich ganz, ganz, ganz schwach gewesen.
Hm.
Und bin dann Stück für Stück in verschiedenster Art und Weise wieder aufgebaut worden und bin rausgekommen mit einem, wie angeknipst, ein Stück weit einer wiedergefundenen Lebensfreude, einem inneren Leuchten, was ich wieder gespürt habe. Also es war sehr intensive Erfahrung.
Ja, das ist diese, man fühlt sich geborgen in der Gemeinschaft der Pilgerfamilie. Man gehört dazu und fühlt das auch so.
Ja.
Schön beschrieben. Und natürlich spannend, wenn du die Kirche, wenn du noch erinnerst, in welchem Ort die Kirche war.
Villa y Casar de la Sirga. Kurz vor Carrión de los Condes. Villa y Casar de la Sirga heißt das. Das ist kurz, ich glaube, 5 Kilometer vor Carrión de los Condes. Eine alte Templerkirche, wunderschöner Bau. Und da gibt es tatsächlich vorne vor der Kanzel links so ein Ort. Da ist so ein Stein eingelassen in den Boden. Der ist anders als andere. Und da, wenn man sich da hinstellt, sagt er, das gibt dir Energie. Aber stell dich hin mit geöffneten Händen und spür's. Und es ist tatsächlich so, man spürt es in den Fingern so.
Das ist fantastisch.
Mhm.
Beim nächsten Mal. Beim nächsten Camino. Und alle, die jetzt gerne wissen wollen, wo die Kirche ist, werde ich sie in den Shownotes verlinken, den Ort.
Yeah.
Ja, du hast gerade beschrieben, wie das war, und auch die Momente, dass du auch ganz down warst. Gab es einen Moment für dich, an dem du dachtest, ich breche ab? Und falls ja, was hat dich weitergehen lassen?
Also ich glaube, so weit zu sagen, ich breche ganz ab, war ich nie. Ich war schwach. Ich war total erschöpft kurz vor und nach Logroño, weil ich einfach durchgelaufen bin. Ich habe gedacht, ja, Pause machen, da kommt man dann ja so raus aus dem Rhythmus. Also habe ich gedacht, ich laufe lieber kurze Etappen, bin manchmal nur 8 Kilometer gelaufen, aber ich bin jeden Tag gelaufen und habe die Substanz aber nicht gehabt. Und bin dann eben in Navarrete 2 Tage geblieben, bin dann weitergelaufen und mein Kreislauf war wirklich furchtbar an dem Morgen. Also dieses Gefühl von, boah, mir ist so leicht schwindelig und kriege ich das hin? Aber ich bin immer weitergelaufen, kurze Etappen. Und das hat noch angehalten. Also ich habe noch, ich glaube, insgesamt waren es 10 Tage, bis ich das Gefühl habe, so jetzt so langsam, aber sicher wird's wieder. Aber ich habe nie gedacht, ich höre ganz auf. Ein bisschen hat mir geholfen, Kommentar aus der Community, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, der sagt, ja, ich bin auch bis Burgos so gelaufen, ich schaff's bis Burgos, und wenn es dann nicht geht, breche ich ab. Das habe ich mir so ein bisschen übernommen, gesagt, okay, Stück für Stück weiter. Und dann ging's wieder. Ja, also ich war ganz dankbar eigentlich, dass ich immer doch die Kraft hatte, weiterzulaufen. Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Tage dann die schweren Sachen aus meinem Gepäck in so eine kleine Tasche, die ich dabei hatte, so eine Art Einkaufstasche gepackt und sie mit dem Gepäcktransport geschickt, sodass ich auf den Strecken über die Meseta zum Beispiel, da musste ich einen Tag 26 Kilometer laufen, weil ich nichts anderes, also keine frühere Herberge gefunden habe. Die habe ich dann geschickt und dann war die Tasche leichter. Also ich habe mir dann auch so eingerichtet, dass es für mich machbar war.
Hm.
Und ja.
Sehr schön. Ja, dafür gibt's den Gepäcktransport, dass, ja, wenn man ihn braucht, dass man ihn auch nutzen kann.
Genau.
Und jeder so, wie es sich für ihn auch richtig anfühlt.
Unbedingt.
Ich glaube auch diese Momente, wenn du sagst, du warst völlig erschöpft und bist trotzdem weitergelaufen, wenn es natürlich einen medizinischen Punkt überschreitet, dann kann sowas auch gefährlich werden. Es sind aber auch die Momente, die rückblickend einem im Alltag wieder Kraft geben können, wo man merkt, ja, wow, was habe ich da eigentlich geschafft? Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich andere Dinge auch. Also das sind so, ja, rückblickend sind es immer kleine Camino-Wunder, die man für sich so erleben kann. Also egal, ob das jetzt auf dem Stein in der Kirche ist oder zu sagen, ich weiß, jetzt brauche ich Pause und ich nehme mir diese Pause auch.
Ja, und auch zu wissen, ich kann weiterlaufen. Ja, ich kann, ich bin stark. Also dieses Gefühl am Ende des Caminos, ich glaube, das fing eigentlich erst rund um La Faba an auf dem Weg hoch Ossebrero, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist mein Körper stark. Ich kann diesen Berg bewältigen, ohne gleich total außer Atem zu sein. Oder ich bin am allerletzten Tag noch mal eine Strecke gelaufen von 28 Kilometern und das ging. Also dieses Gefühl von Stärke zu spüren, ja, das war ganz besonders. Und das trägt mich natürlich auch jetzt. Ich glaube, das wird eine Erinnerung bleiben, die hält für immer. Dieses, boah, ich konnte diese Strecke laufen, ich konnte mein Gepäck tragen und ich bin 1000 Kilometer zu Fuß durch Spanien gelaufen.
Das ist schon klasse. Ja.
Ja, ja, großartig.
Was war für dich dein größtes Camino-Wunder?
Ich glaube, die Zeit in Rabanal, die war sehr, sehr intensiv, weil ich da an einem Punkt war, dass ich hatte das Gefühl, ich kann nicht zum Cruz de Ferro hochgehen. Ich muss noch Sachen klären für mich, wie ich da hochgehe. Und dann dort im Gespräch, bin ja eben 3 Tage ins Kloster eingekehrt dort und habe dort auch mit einem der Priester gesprochen, längeres Gespräch, sehr intensiv über Glaubensfragen, das mich sehr berührt hat. Und dann nach so 2 Tagen plötzlich dieses Gefühl zu haben, oh, jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich hochgehen. Also, ja. Und dann, ich wusste nicht, ob ich einen Stein mitnehme oder 2. Ich habe meinen Stein von zu Hause natürlich mitgetragen. Ich habe auf dem Weg gemerkt, wofür dieser Stein steht. Verhaltensmuster, Prägung, was auch immer, Dinge, die ich ablegen wollte. Gleichzeitig hat mich die ganze Zeit ein anderes Thema beschäftigt. Meine Schwester ist kurz vor dem Camino verstorben. Sehr schnell. Es ging einfach sehr, sehr schnell. Sie war sehr krank und ist dann aber wirklich sehr schnell verstorben. Wir waren alle noch ziemlich unter Schock in der Familie. Und das hat mich den ganzen Camino über begleitet. Und ich wusste nicht so richtig, wie mir das Camino-Laufen helfen würde. Aber ich habe dann gelernt, okay, ich kann trauern. Das war ein wichtiger Aspekt der Reise, dass ich immer wieder in Kirchen saß und einfach weinen konnte und trauern konnte. Und dann war aber die Frage, was mache ich mit diesem Teil? Wie nehme ich den mit zum Kreuz? Kann ich den ablegen? Und ich habe mich dann letztendlich entschieden, auch nach diesem Gespräch mit dem Priester einen zweiten Stein jetzt zu suchen, habe den für mich und meine anderen Schwestern beschriftet, abgelegt und das war ein sehr intensiver Moment, dass dann diese Trauer, den Schmerz da hinzulegen und das eben auch gemeinsam im Geist mit meinen Schwestern zu tun. Und dann eben diesen zweiten Stein, der wirklich nur für mich war, auch abzulegen. Und dann war so ein ganz seltsamer Moment. Ich bin dann vom Kreuz weggegangen. Ich habe erstmal noch eine Weile da gesessen und klar, auch wieder geweint und dann eben meinen zweiten Stein abgelegt und dann wieder gesessen, bin dann weggegangen und hatte so ein Gefühl von, wie Kaugummi zurückgezogen zu werden. Also, als würden meine Lasten, die ich loswerden wollte, sagen, hey, nee, komm zurück, Du kannst nicht ohne uns sein. Du brauchst uns doch. Das war richtig so ein physisch fühlbares Gefühl. Also ganz komisch. Dann bin ich ein bisschen, also bis zu dieser Bank gegangen, wo mein Rucksack stand, und habe mich dann da noch eine Weile hingesetzt und einfach nachgespürt und gewartet, bis es weg war. Und bin dann gegangen und hatte so ein Gefühl von, jetzt kann ich weiterlaufen. Jetzt kann ich weitergehen und gucken, was noch kommt. Jetzt bin ich wieder offen für das, was noch kommt. Das war, glaube ich, so mit der intensivste Moment auf dem Camino. Und ganz am Schluss dieser Moment, wo auf dem Weg, und das war schon nach Santiago, nach Moschia, ich bin zuerst nach Moschia, dann nach Finisterra gelaufen, plötzlich so ein
Anne,
Moment war.
Anne, lass uns die zwei Dinge nochmal ein bisschen tiefer beleuchten, weil ich das beides als ganz, ganz wertvolle Momente jetzt erlebe. Zum einen das Loslassen der Steine, das Loslassen der Trauer und das, was dich über Jahre begleitet hat, und der Kaugummi, das heißt deine Lasten, wollten eigentlich oder standen vielleicht dort und haben gerufen, nimm mich mit, geh nicht fort, oder du kannst nicht ohne uns weitergehen. Irgendwann kam dann der Punkt, wo du gemerkt hast, nee, der Kaugummi ist jetzt weg, jetzt macht's plopp und der ist weg. Gab es diesen Moment oder ist es für dich eher ein sanftes Verabschieden gewesen?
Eher das sanfte Verabschieden. Also ein Plopp war es nicht.
Ja.
Ich habe es einfach abgewartet. Ich habe mich hingesetzt und abgewartet.
Ja.
Und also irgendwann war das Gefühl innerlich so, jetzt kann ich weitergehen.
Ja, vielleicht für die Hörer, die jetzt noch nicht genau einordnen können, über was wir gerade gesprochen haben. Das ist das Cruz El Ferro, das Eisenkreuz, an dem Pilger schon seit dem Mittelalter, also seit mehr als 1000 Jahren, einen aus der Tradition heraus einen Stein ablegen, der als die Last, die man im Laufe des Lebens sich angeeignet hat, dort niederlegen kann und dann ohne diese Last befreit den Camino fortsetzen kann nach Santiago. Also auch eine ganz, ganz schöne Tradition, wenn man einen Stein dort ablegt und sich dann tatsächlich auch davon verabschieden kann. Es ist nicht nur symbolisch sehr stark, sondern es hat auch eine enorme Wirkkraft an diesem Platz. Also auch ich habe das so für mich erlebt, da zu sitzen und das zu erleben und zu spüren und den Stein dann, wenn die Bereitschaft da ist, abzulegen, das hat schon eine ganz, ganz tiefe Kraft und eine ganz, ganz tiefe Dimension.
Und es trägt auch, finde ich, also im Nachhinein, ich habe mich ganz am Schluss, am letzten Tag kurz vor dem Abflug, noch mit einer Freundin unterhalten. Wir hatten beide so einen recht intensiven Moment am Cruz del Ferro und dann sagte sie, naja, und wenn es dann so einen Moment gibt später, wo diese Verhaltensweisen wieder vorkommen, denn es ist ja schwer, wirklich so Muster abzulegen, dann sage ich mir immer wieder, nee, ich habe sie am Kreuz gelassen. Die liegen da. Ich habe sie dort gelassen. Und das immer wieder sich auch zu sagen, ich habe es mir aufgeschrieben, ist auf einer kleinen Karte an meinem Schreibtisch hier festgepinnt, ich habe es beim Kreuz gelassen. Das ist total hilfreich, weil dieser Moment, die Erinnerung an diesen Moment so stark ist.
Ja. Dass man im Nachhinein auch zu Hause im Alltag, wenn solche Momente wieder da sind, sich daran erinnern kann.
Ja.
Ja. Der Punkt davor fand ich auch spannend, in Rabanal in das Kloster zu gehen. Auch nochmal für die Hörer. In Rabanal gibt es ein deutschsprachiges Kloster oder ein Kloster, in dem auch deutsche, kann man sagen, Laienbruder oder deutsche Brüder.
Ein Laienbruder ist deutscher,
genau. Und auch englische. Nebendran ist auch die englische Herberge.
Genau.
Und gegenüber die Kirche, also so ein Gebäudekomplex in einem ganz kleinen, mittelalterlichen, schon ursprünglichen galizischen Steindorf. Wie war für dich die Ankunft in Rabanal? Also wie hast du das für dich erlebt, diese bewusste Entscheidung, ich gehe da jetzt einfach mal hin, mal schauen, was da auf mich wartet?
Ja, ich hatte von diesen zwei schottischen ehemaligen Hospitaleros gesagt bekommen, geh zuerst nach Gauselmo in die Herberge, in die englische. Das heißt, ich bin erst in die Herberge eingekehrt, ganz normal. Das war aufregend, weil es eine der wenigen Nächte war, wo ich nicht vorgebucht hatte. In den Herbergen kann man nicht vorbuchen. Das heißt, man muss da sein und einen Platz kriegen. In den Tagen war ich immer nicht so entspannt und dann immer versucht, entspannt zu laufen, zu sagen, ja, es wird ein Bett da sein. Es war ein Bett da. Das heißt, erstmal habe ich dort übernachtet und bin dann nach der Ankunft kurz rüber ins Kloster. Ich hatte die vorher angeschrieben per E-Mail und die hatten mir gesagt, komm in den Klosterladen und melde dich an und wir gucken dann, ob ein Bett für dich da ist, denn sie haben nur 6 Betten. Und dann habe ich das gemacht, habe mich angemeldet, mir wurde gesagt, ja, wir haben ein Bett für dich, komm heute Abend zurück und dann machen wir die Aufnahme. Das habe ich dann abends gemacht, kurzes Aufnahmegespräch, bin dann zurück in die Herberge Gauselmo, habe dann dort eine Nacht verbracht und bin dann am nächsten Morgen nach dem Aufstehen im Grunde, 7:30, rüber und bin dann dort aufgenommen worden nach dem Morgengebet. Also wenn man dort lebt, dann hat man immer die Möglichkeit, man ist nicht gezwungen, aber eben die Möglichkeit mit den Mönchen, die dort leben, sind 6 oder so, ist auch wirklich ganz klein, diesen Gebetstagesrhythmus mitzumachen, Morgengebet, Messe, kurz vorm Mittagessen, Abendgebet, Nachtgebet. Also genau, man wird verpflegt. Und das war einer der besonderen Momente. Ich kam da rein, dieses kleine Kloster, also der Gästetrakt hat einen eigenen Hospitalero, der da seit 5 Jahren lebt und sich um die Pilger kümmert. Der nahm mir meinen Rucksack ab, trug ihn für mich hoch und sagte mir, du kochst nicht, du wäschst nicht, du putzt nicht. Das machen die alles für dich. Und das war eins meiner wichtigen Themen, auch die hochkamen auf dem Camino. Ich habe mich jahrelang um so viele Menschen gekümmert, wer kümmert sich eigentlich um mich? Und das war so einer der Momente, boah, ja, hier kümmern sie sich um dich. Und der Priester, der sämtliche Messen gehalten hat, wie praktisch der Vorsteher, der war derjenige, der mich 2-mal am Tag bekocht hat. Also Pfarrer José Eduardo, José Antonio, der kocht mit Leidenschaft. Das heißt, mir wurde 2-mal am Tag ein Mehrgänge-Menü serviert. Und sonst sollten wir einfach nur uns erholen. Alles, was du machen sollst, ist dich hier ausruhen. Und das war so eine wunderbare Erfahrung. Einfach nur da zu sein, die Zeit so zu verbringen, wie es für mich notwendig war. Ich war viel auch in der Kirche, habe mich an diesen Gebetsrhythmus gewöhnt, habe einige Bibelworte gehört, die mich bewegt haben bis hin zu, dass ich in der Messe saß und geweint habe, weil was mir so nahe gegangen ist. Und es war eine super intensive Zeit dort.
Also ein paar ganz beeindruckende und prägende Tage dann.
Ja. Ja, wir hatten Glück, oder was heißt Glück? Wir waren in der Zeit 5 Mädels da, also die anderen sich ausruhenden Pilgerinnen waren alles Pilgerinnen und wir haben auch einfach Zeit zusammen verbracht und miteinander gesprochen. Der Austausch war gut.
Ja. War das für dich ein Auftanken?
Das weiß ich gar nicht. Es war eine Auseinandersetzung, eine Zeit der Auseinandersetzung und eine Zeit der Antworten und eine Zeit der Klarheit. Also ein Prozess des Klarheitbekommens, gar nicht so sehr auftanken. Ich habe am letzten Abend gesagt, boah, eigentlich fühle ich mich im Moment nicht so, als wenn ich weitergehen kann. Ich habe nicht gut geschlafen, ich habe Kopfweh. Oh, ich habe so viel, was mir durch den Kopf geht, aber ich fühle, dass der Camino mich ruft. Ich fühle, ich möchte weiter und ich höre das Kreuz, das mich ruft. Und dann habe ich abends zu dem Hospitalero gesagt, der immer sagt, hier, du entscheidest, wann du gehst, du kannst so lang bleiben, wie du brauchst. Du kannst auch 2 Wochen bleiben oder 3. Habe ich gesagt, ich warte ab, wie die Nacht wird. Wenn ich heute Nacht gut schlafe, dann gehe ich morgen weiter. Und in der Nacht habe ich gut geschlafen und war dann morgens so weit, dass ich gesagt habe, ich habe genug Energie, um weiterzulaufen. Und das hat gereicht.
Also eine Pause oder Tage der Klarheit dann.
Ja, das, was ich brauchte. Ja. Ich brauchte die Klarheit, wie gehe ich zum Kreuz? Die habe ich bekommen, habe ich gefunden und dann auch die Energie, um weiterzumachen. Ja.
Ja, ein fast unbeschreibliches Erlebnis.
Ja.
So wie man sich einen Camino wünscht oder wünschen kann oder planen geht nicht, denn dass jeder Plan wird durch die Wirklichkeit überschrieben und manche Dinge lassen sich einfach nicht planen, wenn sie passend, einfach so passend sind, dass vielleicht plant jemand, aber das sind nicht wir.
Ja, ich glaube, es ist wirklich das Geheimnis, wenn man diese Erfahrung haben möchte, dass man die Hände öffnet und sagt, ich nehme an, was ich bekomme und vertraue darauf, dass ich das bekomme, was ich brauche. Das war, glaube ich, die beeindruckendste Erfahrung für mich, die mich am meisten berührt hat. Hände aufmachen und die Hände, das Herz, die Seele gefüllt bekommen.
Ein sehr schönes Bild. Die Hände öffnen und empfangen, was kommt.
Empfangen, genau. Das ist die Kunst, sich darauf einzulassen, die Kontrolle abzugeben. Gerade ich in meinem bisherigen Leben, ich hatte alles unter Kontrolle, ja. Ich habe diese Familie am Laufen gehalten in vielen Bereichen und alles im Grunde kontrolliert. Und das loszulassen und zu sagen, ich plane nicht, ich kontrolliere nicht, ich lasse los und vertraue, dass ich das bekomme, was ich brauche, das war eine großartige Erfahrung. Großartiges Geschenk.
Das ist eigentlich schon das Resümee, dass das Pilgerleben, wenn sie in Santiago ankommen und auf dem Platz vor der Kathedrale stehen, wie war für dich dann diese Ankunft nach so langem Weg? Wie hat sich die Ankunft für dich angefühlt innerlich?
Zwiespältig, weil ich wieder kurz vorher Freunde habe gehen lassen müssen. Ich kam alleine. Aber ich wusste, sie warten immerhin den einen Tag auf mich und wir gehen dann abends gemeinsam essen. Also ich werde nicht alleine sein, aber ich laufe erstmal alleine auf den Platz. Und dann waren da aber Menschen, die ich nicht erwartet hatte, die ich den Tag vorher getroffen habe, die dann da waren, mich in den Arm nahmen und dann liefen auch erstmal die Tränen. Und dann bin ich aber gleich weiter in die Messe gegangen, weil da ein Freund, mit dem ich mich abends verabredet hatte, schon in der Messe war, mir einen Platz freigehalten hat. Gesagt hat, hier, wenn du es schaffst, komm dazu. Und dann war da diese Messe, eine der wenigen, die ich in Spanien erlebt habe, mit Gesang, was erstmal sehr eindrücklich war wie im Film, den ich natürlich mehrfach auch gesehen habe, wie es von Happy Kerkeling beschrieben war. Und dann haben sie tatsächlich auch noch den Butta Romero angezündet und er schwang mit großer Orgelmusik, Gesang und allem drum und dran. Das war der Moment, wo ich nur noch geweint habe. Also ich saß wirklich schluchzend da und es ist alles, ja, ein Stück weit hat sich gelöst. Und ja, es war erstmal ein Ankommen, ein bisschen auch Glücksgefühl. Und dann bin ich 2 Tage dort gewesen, habe das wirken lassen, habe mit Freunden gefeiert, habe auch mit der Deutschen Pilgerseelsorge noch eine Führung, einen spirituellen Rundgang in die Kirche gemacht, was auch nochmal sehr schön war. Und bin dann ja weitergelaufen und auch wieder mit diesem Gefühl von, hey, das war jetzt schon ganz toll und jetzt gucke ich mal, was ich nach oben drauf kriege.
Was gibt's als Bonus oben drauf?
Ja, genau.
Du bist dann ja weiter gelaufen ans Meer. Murcia und Finisterre haben auf dich gewartet. Ja. Was hat dich dorthin getrieben? Also im Normalfall hören Pilger in Santiago auf. Was war so der Punkt bei dir, dass du weiterlaufen wolltest?
Ich wollte ans Meer.
Einfach ans Meer.
Ich bin am Meer geboren. Ich bin im Sommer am Meer gewesen, habe meine Vorbereitung am Meer begonnen. Und dann die Vorstellung, jetzt mit dem Zug nach Frankreich, Südfrankreich zu fahren, dann zu Fuß durch Spanien zu laufen und dann wieder ans Meer zu gehen, von einer Küste zur anderen. Die war schön, die Vorstellung. Und ich hatte auch viel davon gehört, dass es toll ist, da zu stehen. Und dann auf dem Weg, eigentlich wollte ich zuerst nach Finisterre und dann eventuell noch nach Murcia und bin dann aber, ich glaube, von Heidi aus der Community Erdax wird um kurz vor Santiago nach Moschea geschickt worden. Sie hat gesagt, geh da zuerst. Und dann bin ich diese Etappen, für mich waren es 5, viele andere sind sie in 4 Etappen gelaufen. Auch da war wieder dieses Gefühl von, okay, lauft schon mal los, wir sehen uns nie wieder, ich werde dann halt in meinem Tempo ankommen. Aber so war es bis zum Schluss. Aber ich bin dann losgelaufen, habe auch da nochmal neue Menschen kennengelernt, eigentlich die, mit denen ich jetzt am meisten Kontakt habe. Und habe noch das eine oder andere Geschenk bekommen, ja. Eigentlich mit einem der intensivsten Momente nochmal auf dem Camino, kurz vor Schluss.
Ja. Wenn man dann rüberläuft von Murcia nach Finisterre, dort steht ein Stein, da ist keine Kilometerangabe mehr. Das ist der letzte Stein, bevor der Weg endet quasi. Also es geht nicht mehr weiter. Es war auch im Mittelalter schon so, dass die Pilger oft bis Finisterre gelaufen sind, um dort ihre Jakobsmuscheln zu sammeln. Der Weg hört dort auf. Es geht nicht mehr weiter. Das ist so, dass das Ende der Welt war das damals im Mittelalter. Und auch dieses, der Weg hört dann tatsächlich auf. Wie war das für dich, dort zu stehen?
In Finisterre war es gut. Also in Moschea konnte ich das noch nicht. Da bin ich angekommen und hatte so das Gefühl, nee, das passt noch nicht. Da bin ich 4 Tage geblieben und es war eine Zeit von, was will ich hier, was fühle ich hier? Da war noch nicht so viel da. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt noch nach Finisterre. Bin das in einem Rutsch durchgelaufen, ich wollte ankommen. Und dann in Finisterre war diese innere Ruhe plötzlich da. Dieses Gefühl von loslassen können, ankommen, reflektieren, abschließen und ja, ankommen. So eine tiefe innere Ruhe. Die war da ganz stark.
Ankommen bei dir selbst.
Am Ende des Caminos. Ja. Den Camino gehen lassen. Das Akzeptieren, dass das jetzt vorbei ist. Das bei mir selbst ankommen. Ich glaube, das war schon kurz vorher. Das war auf dem Weg nach Moschea so ein Gefühl von innerem Glück. Dieses Gefühl von, das Strahlen ist zurück. Das innere Licht ist wieder angeknipst. Ah, da bin ich wieder. Und Finisterre war dann dieser Abschluss so, jetzt, ich habe meinen Camino, ich bin ihn gegangen und ich habe unfassbar viel bekommen und kann das jetzt abschließen. Und dann ist es kein Geheimnis, man kommt nach Hause und die Arbeit geht eigentlich erst los. Also ich stecke auch noch mittendrin. Ist nicht einfach, aber es ist, es war in Finisterre einfach ein guter Punkt zu sagen, jetzt kann ich das auch wieder gehen lassen und kann auch wieder nach Hause fahren. Also ich freue mich auch wieder auf zu Hause. Ich hatte wirklich irgendwann keine Lust mehr auf diesen ständigen Wechsel, jede Nacht ein anderes Bett. Ich konnte Doppelstockbetten nicht mehr sehen und habe keine Lust mehr auf Pilgermenüs und habe mich einfach nur noch gesehen nach Familie, meinem eigenen Bett, meinem Zuhause. Aber das war wirklich erst in Finisterre soweit.
Ja, schön. Ja, auch dieses den Weg dann so abschließen zu können. Man hat alles erlebt und zu Beginn der Grund loszulaufen, um zu wissen, wer bin ich eigentlich, und irgendwann unterwegs dann erkennen, ja, das bin ich oder das ist, ja, das bin ich. Und dann noch in Finisterre zu sehen, der Weg ist vorbei, und auch diesen Weg mitzunehmen, aber auch das Gefühl zu haben, jetzt ist gut, jetzt freue ich mich auf zu Hause. Wenn wir jetzt noch diesen ganz kleinen Sprung machen nach zu Hause, also mal auf den Camino schauen, wie das zu nach Hause kommen war. Das heißt, nach so vielen Tagen, so vielen Erlebnissen, jeden Tag in einem fremden Bett und jeden Tag was anderes essen, andere Gewohnheiten. Wie war für dich das nach Hause kommen, das Zurückkommen, wieder zu Hause zu sein?
Erstmal sehr eindrücklich im Sinne von nach Hause kommen und spüren. Wie riecht das zu Hause? Wie fühlt sich dieses unfassbar gemütliche Bett an? Wie ist es, am Tisch zu sitzen und meine Familie um mich zu haben und dieses Gefühl von Geborgenheit zu fühlen? Das war alles sehr, waren starke Gefühle erstmal. Gleichzeitig nach ein paar Tagen dieser unfassbare Schmerz, dieses, was habe ich alles hinter mir gelassen, diese intensiven Begegnungen, diese Freiheit, dieser Tagesablauf von Laufen und Laufen, Essen, Schlafen. Also das war am Anfang auch nicht einfach zu sehen, wie sich zu Hause Dinge verändert haben, zu akzeptieren, dass sich Dinge verändert hatten. Meine Familie hat ihren Rhythmus gefunden. Meine jüngste Tochter hat sich sehr weiterentwickelt, hat entdeckt, wie es ist, wenn Mama nicht immer da ist, hat ihre Selbstständigkeit entdeckt und hatte so das Gefühl, die war sich gar nicht so ganz sicher, ob sie nur wollte, dass ich wieder da bin. Und dann zu gucken, ja, was ist jetzt eigentlich meine Rolle hier? Wer bin ich hier zu Hause noch? Wo passe ich hier in dieses System rein? Also, das war herausfordernd, wieder anzukommen.
Mhm.
In viele, viele Richtungen. Und jetzt auf lange Sicht beschäftigt mich natürlich die Frage, wie kann ich das, was ich entdeckt habe, was ich wiedergefunden habe auf dem Camino, mit in den Alltag übernehmen? Wie trägt das? Wie belastbar ist das? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht wieder so verloren gehe?
Hm.
Ich habe jetzt viel reflektiert, meine Tagebücher gelesen, meinen inneren Camino nochmal nachverfolgt, alles aufgeschrieben, mir ein paar Sachen vorgenommen. Und das wird jetzt die Langzeitreise sein.
Ja. Ja, wenn der Alltag dann wieder ruft und sich doch einige Dinge verändert haben, auch in der Organisation.
Mhm.
Ist ja trotzdem so, dass du wieder zu Hause bist und so die ein oder anderen Gepflogenheiten wieder auf dich zukommen. Gibt es sowas für dich, wo du sagst, der Camino lebt in dir weiter? Gibt es Momente, dass du erkennen kannst, das habe ich vom Camino oder das habe ich dort gelernt, das ist immer noch präsent für dich?
Ja, unbedingt. Ich habe ja das große Glück, dass ich noch nicht arbeiten muss. Das heißt, ich steige erst im Februar wieder ein und kann auch langsam das angehen und kann viel nachspüren. Das heißt, der Camino, dieses Gefühl ist noch total präsent. Also gerade dieses Gefühl von inneren Strahlen, von Lebensfreude, das ist noch sehr da. Ich laufe ganz viel. Also im Moment, egal was ich zu tun habe, in der Stadt. Heute Morgen bin ich in die Stadt gelaufen, um bei der Bücherei ein Buch zurückzugeben. Was anderthalb Stunden Weg bedeutet. Also das Laufen hilft mir, da dran zu bleiben und immer wieder mir Zeit zu nehmen und zu gucken, woran habe ich Freude? Was macht mir Spaß? Die Zeit habe ich auch, mir das anzugucken und das zu behalten. Eigentlich ist der Camino permanent präsent. Also ich bin langsam, aber sicher wird es ein bisschen besser. Ich kam nach Hause und war sehr, sehr offen, sehr schutzlos. Und wenn man auf dem Camino sich öffnet und die Hände ausstreckt, dann wird man sehr dünnhäutig auch. Also man wird sehr sensibel für diese Dinge, für Eindrücke. Und das war noch sehr stark, als ich zurückkam, diese Sensibilität. Ich war total überfordert mit Sozialkontakten, mit zu viel Termin. Ich habe ganz fröhlich mich mit Freunden verabredet und nach einer Stunde musste ich sagen, oh, ich muss jetzt nach Hause. Einmal die Woche jemand sehen, reicht erstmal. Na, also diese Dünnhäutigkeit, diese Sensibilität ist noch sehr lange präsent geworden.
Hm, hm.
Das wird jetzt langsam besser. Aber das ist tatsächlich eine sehr nachhaltige Entwicklung gewesen, die ich auf dem Camino gemacht
Ja, vielleicht habe. Auch zu erkennen, welche Begegnungen tun einem gut und welche tun einem nicht so gut.
Auf jeden Fall. Auch da zu gucken, wen möchte ich eigentlich gerade nicht sehen, weil mir die Begegnung eher Energie zieht, als mir was gibt. Auch dafür bin ich sensibler geworden. Wenn die Arbeit wieder anfängt, wird es auch eine Herausforderung sein, zu gucken, wie weit gebe ich mich da rein, wo setze ich Grenzen, wie schaffe ich es, dieses Entspannte diese Haltung, die ich jetzt so erlebe an mir selber, noch möglichst lange zu erhalten, ohne vor lauter Stress wieder dicht zu machen und mich so anzuspannen, dass ich es nicht mehr fühle. Ich glaube, es ist eine Sache von Entspannung und Anspannung tatsächlich.
Mhm. Also eigentlich auch ein Glück, dass du jetzt noch Zeit hast, weiter an deinem Camino zu arbeiten, weiter den Camino wirken zu lassen. Wenn du jetzt auf einen Menschen triffst, der sich nicht traut, den Camino zu gehen, also jemand, der zwar lange überlegt, aber sich nicht traut, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Was würdest du jemandem sagen, der so zwar den Wunsch hat, sich aber nicht richtig traut und nicht weiß, ob der Camino etwas mit ihm machen kann?
Ich habe das erlebt. Es gibt ja einige, die einen darauf ansprechen. Und ich fühle dieses, ich würde gerne. Und ich sage zu diesen Menschen immer, wenn dich der Camino ruft, dann geh, dann folg diesem Ruf und lauf los. Wie und in welcher Art, das überleg dir, was für dich gut ist, ob du einen kurzen oder den langen gibst. Aber wenn dich was ruft, dann folg diesem Ruf, denn im Grunde kannst du nur gewinnen. Und lass dich drauf ein, lass los und vertrau darauf, dass du das kriegst, was du brauchst.
Wenn der Camino dich ruft, dann geh los. Mhm. Das ist ein schönes, schönes Bild. Das ist so schön, liebe Anne, dass ein geeignetes Schlusswort ist. Wenn der Camino dich ruft, dann gehe los. Was würdest du, meine letzte Frage, was würdest du der Anne vom ersten Tag sagen? Also wenn du dich nochmal, du begegnest dir selbst, bevor du den Camino gestartet bist, was würdest du mit der heutigen Erfahrung deinem Ich von vor dem Camino mit auf den Weg geben?
Trau dich loszulassen. Vertrau. Ja. Ich glaube, das war alles, was ich erfahren habe, auch wie ich losgelaufen bin, das war alles gut und richtig und auf dem Weg. Das braucht ja Zeit. Aber ich glaube, so dieses Gefühl von trau dich, vertrau. Du kannst das. Das wäre vielleicht was ich sagen würde.
Trau dich, du kannst das.
Mhm. Ja, Vertrauen.
Und Vertrauen.
Das Vertrauen, dass du das schaffen kannst.
Ja. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne, für unser Gespräch.
Sehr gerne.
Und ich sage buen Camino.
Buen Camino auch zu dir und an alle da draußen, die zugehört haben.
Wenn du den Jakobsweg jetzt wirklich besser kennenlernen willst und dich gezielt und gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das wertvoll für dich ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist. Weil du nicht mehr alles allein zusammensuchen musst. Und weil du dort die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgerinnen und Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir Sicherheit und Orientierung. Deine wichtigsten Fragen werden beantwortet und du kannst konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Dort findest du alles, was du brauchst, die Zugänge zu unseren Communities, Tipps zur Vorbereitung, Impulse zum Camino Spirit und natürlich alle Inhalte, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Klingt das gut für dich? Dann geh jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dir alle Inhalte downloaden, die dir wichtig sind. Und am besten startest du noch heute. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.